Ja, wir beschäftigen uns ja mit dem Propheten Ezekiel. Und ich fragte eben, wie viele Stunden wir eigentlich haben miteinander. So habe ich mich entschlossen, dass wir jetzt gleich das Kapitel 1 aufschlagen. Und so in den Text selbst einsteigen. Also, dass wir uns nicht mehr mit dem weiteren Inhalt des Buches beschäftigen. Fragen, die sich ergeben zu hinteren Teilen. Einiges wird im Laufe der Behandlung der ersten 11 Kapitel zur Sprache kommen. Und dort, wo Fragen noch offen bleiben, haben wir auch bei der Kaminrunde Gelegenheit, dann Einzelfragen zu stellen. Also wir schlagen miteinander auf, Ezekiel Kapitel 1. Sicher eines der wirklich schwierigen Kapitel im Alten Testament, in der Bibel überhaupt. Und gleichzeitig eines der großartigsten Kapitel. Und ich hoffe, dass wir heute Vormittag einen Eindruck davon bekommen. Ich habe jetzt etwa 42 Minuten Zeit, damit wenigstens anzufangen. Ezekiel Kapitel 1. Wir lesen noch einmal von Vers 1 an. Zunächst nur bis zum Vers 14. Ezekiel 1, 1 bis 14. Und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich inmitten der Weggeführten war, am Flusse Kebar, da taten sich die Himmel auf, und ich sah Gesichte Gottes. Am 5. des Monats, das war das 5. Jahr der Wegführung des Königs Jojakin, geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Ezekiel, dem Sohn Buses, dem Priester, im Land der Chaldäer, am Fluss Kebar, und daselbst kam die Hand des Herrn über ihn. Und ich sah, und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, sich ineinander schlingend, und ein Glanz ringsum dieselbe. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers her, strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen. Und dies war ihr Aussehen. Sie hatten die Gestalt eines Menschen. Jedes hatte vier Angesichter, und jedes von ihnen hatte vier Flügel. Und ihre Füße waren gerade Füße, und ihre Fußsohlen wie die Fußsohle eines Kalbes, und sie funkelten wie der Anblick von leuchtendem Erz. Und Menschenhände waren unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten, und die vier hatten ihre Angesichter und ihre Flügel. Ihre Flügel waren verbunden einer mit dem anderen. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Sie gingen ein jeder stracks vor sich hin. Und die Gestalt ihres Angesichts war eines Menschenangesicht. Und rechts hatten die vier eines Löwen Angesicht. Und links hatten die vier eines Tieres Angesicht, und eines Adlers Angesicht hatten die vier. Und ihre Angesichter und ihre Flügel waren oben getrennt. Jedes hatte zwei Flügel miteinander verbunden, und zwei, welche ihre Leiber bedeckten. Und sie gingen an jedes stracks vor sich hin. Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und die Gestalt der lebendigen Wesen, ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen, wie das Aussehen von Fackeln. Das Feuer fuhr umher zwischen den lebendigen Wesen, und das Feuer hatte einen Glanz, und aus dem Feuer gingen Blitze hervor, und die lebendigen Wesen liefen hin und her, wie das Aussehen von Blitzstrahlen. Es heißt dann am Schluss, dass dies der Thron Gottes war. Lesen wir darum noch die Verse 26 bis 28. Und oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war die Gestalt eines Thrones, wie das Aussehen eines Saphirsteines. Und auf der Gestalt des Thrones eine Gestalt, wie das Aussehen eines Menschen oben darauf. Und ich sah wie den Anblick von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer innerhalb desselben ringsum, von seinen Lenden aufwärts und von seinen Lenden abwärts sah ich wie das Aussehen von Feuer. Und ein Glanz war rings um denselben, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, also war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Ansehen des Bildes der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich es sah, fiel ich nieder auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme eines Redenden. Ja, wir haben uns gestern die Situation vergegenwärtigt, in der Hesekiel sich befindet, als 30-Jähriger, wo er darauf gewartet hatte, seit Jahren seinen Priesterdienst anzutreten, ist er ein Verschleppter, ein Verbannter. Verbannung, Exil ist immer schlimm. Das war den Menschen im Altertum noch viel schlimmer als uns, weil damals der Mensch noch viel stärker verwoben war mit Familie und mit Stadt und Land, in der er lebte. Viel stärker. Und da herausgerissen zu werden, das riss Wunden, die nie heilten. Es tat immer weh, das Denken an die Heimat. Und wir können uns auch sehr gut vorstellen, dass Hesekiel herausgerissen wurde, auch aus Familienbanden, vielleicht auch Angehörige verlor, die umkamen im Krieg. Und da ist er im fernen Babylon. Und er wird sich gefragt haben, was soll denn der Sinn dieser Sache sein? Ich bin geboren als Priester, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das hat Gott für mich ausgesucht, darüber habe ich ja gar keine Gewalt. Und doch hat er es zugelassen, dass ich jetzt gar nicht Priester sein darf, also das, wozu ich geboren bin. Alles scheint widersinnig. Und es tut einfach weh. Und da tun sich ihm die Himmel auf. Und daraus wollen wir einmal das lernen. Wir bekommen rechte Antworten und Licht auf unser Dasein und auf unsere Frage nur von daher. Sonst von nirgends. Vom Himmel her. Und erst, wenn wir die Dinge von da aus sehen können, sehen dürfen, dann finden wir bei allem Schmerz und bei allem scheinbar Widersinnigen Trost. Und Hesekiel muss hier Trost gefunden haben. Und das, was Hesekiel in diesem ersten Kapitel ja überhaupt in seinem Buch schreibt, ist auch ein Trostbuch. Das ganze Alte Testament ist uns gegeben, so sagt es der Apostel, damit wir durch die Schriften Trost und Hoffnung, Trost und Ausharren haben. Das steht in Römer 15, im Vers 4. Alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Alles ist uns zu Trost, Ermunterung, zur Stärkung der Hoffnung gegeben. Auch das, was Hesekiel hier sah und aufschrieb. Er sieht den Thron Gottes. Und es ist dieser Blick, der ihn tröstet. Zu verstehen, dass auch dieses so unbegreifliche Geschehen nicht ohne Gott geschehen ist. Dass auch das von Gottes Thron her kommt. Und das, was Hesekiel da sieht, das hat ihn so erfüllt, dass er nach dieser kurzen Einführung, wo er sich kurz vorstellt, ich heiße Hesekiel, mein Vater hieß Buse, ich bin Priester, ich bin so alt, nachher redet er überhaupt nicht mehr von sich selbst. Er redet nur noch von dem, was er da sieht. Er redet nicht von seinem Kummer, er redet nicht von seinem Schmerz, er redet nicht davon, wie das Leben in der Verbannung schwer, unerträglich sei, er redet nur noch von dem, was er sah. Das hat ihn so erfüllt. Und das ist wirklich ein glückseliger Mensch, dem das widerfährt. Ja. Es heißt, die Himmel taten sich ihm auf. Das steht im Vers 1. Und im Vers 3 steht, da kam die Hand des Herrn über ihn. Die Hand Jahwes, das ist der Geist Jahwes. Der Herr nennt den Geist Gottes einmal den Finger Gottes. Nehemia, oder besser Esra, nennt ihn den Geist Gottes die Hand Gottes. Die Hand Jahwes, das ist also der Geist Gottes. Der Geist Gottes kommt über ihn, und was sieht er in der Folge? In der Folge sieht er den Thron Gottes, versteht die Regierung und die Herrschaft Gottes, und als Ergebnis fällt er nieder, wie es am Ende vom Kapitel heißt. Das lehrt uns eine ganz einfache, aber sehr wichtige Wahrheit über das Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen für die Herrschaft Gottes. Auch für anderes. Aber das ist eines der wichtigen Wahrheiten im Zusammenhang mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Und wir wollen das jetzt vergleichen mit Offenbarung 1. Offenbarung 1, da steht im Vers 4. Offenbarung 1, Vers 4. Johannes, den sieben Versammlungen, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Das ganze Wirken des Heiligen Geistes in seiner ganzen Fülle, auch Johannes stellt es so dar, öffnet uns die Augen für den, der auf dem Thron sitzt, und lehrt uns, dass ihm alles untertan ist und am Ende ihm alles dienen wird. Ja, das ist eine der vornehmsten Werke des Heiligen Geistes, uns Gott und seiner Regierung untertan zu machen. Und was sieht er nun als erstes, womit beginnt seine Beschreibung? Ich sah und siehe. Und ich habe mir jetzt diese wichtigsten Dinge hier aufgelistet. Was er sah, das erste, was er nennt, ist ein Sturm. Er sieht einen Sturm. Na, ich kann das so auch lesen. Schlagen wir dazu auf Kapitel 13, Verse 11 und 12. Spricht zu den Übertünchern, sie soll fallen. Es kommt ein überschwemmender Regen und ihr Hagelsteine, ihr werdet fallen. Und ein Sturmwind wird losbrechen, siehe, die Mauer fällt. Der Sturmwind steht für die Katastrophen, die Gott über das Volk bringt. Steht für die Gerichte, die über Jerusalem kommen müssen. Inwiefern soll denn das ein Trost sein? Natürlich ist das nicht ein Trost für sich allein genommen. Für sich allein genommen ist das nur Katastrophe. Aber da, wo wir sehen können, im Licht Gottes sehen können, dass das von Gott ausgeht, also nicht ein zynisches Schicksal ist, sondern von einem gerechten, lebendigen, treuen und gnädigen Gott gewirkt ist, sieht es ganz anders aus. Ein Sturm ist uns zunächst nichts Willkommenes. Zerstörung, Katastrophen. Aber das ist eines der Mittel, das Gott verwendet, um zu seinem Volk zu reden. Denn das Beste, was uns passieren kann, ist, dass Gott zu uns redet. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass Gott nicht mehr redet. Wenn Gott schweigt, dann wird's wirklich dunkel. Und dann umhüllt uns die Nacht. Gott redet. Psalm 50, Verse 2 und 3. Ich lese von Vers 1 an, Psalm 50, 1 bis 3, der Mächtige. Gott, Yahweh, hat geredet und die Erde gerufen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zier und der Schönheit Vollendung ist Gott hervorgestrahlt, unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her, rings um ihn stürmt es gewaltig. Solche Dinge hat auch Ezekiel gesehen, Sturm und Feuer. Er kommt und er schweigt nicht, er redet. Der Sturm, der über Jerusalem geht, ist Gottes Reden. Gott sei Dank, dass er redet. Denn wenn Gott nicht mehr redet, dann hat er uns dahin gegeben. Und dann ist keine Hoffnung mehr. Dann sieht er eine Wolke. Im Vers 4, die Wolke, die steht in diesem Zusammenhang für die Armeen, die Heere, die Gott verwendet, um Jerusalem zu zerstören. Denn Hesekiel verwendet diesen Ausdruck, eine Wolke für angreifende Armeen, weiter hinten in seinem Buch. In Kapitel 38, in den Versen 9 und 16. 38, Vers 9. Da spricht Gott von dieser Armee, die aus einer Koalition von mehreren Armeen besteht. Und du sollst heraufziehen, wie ein Sturm herankommen, sollst wie eine Wolke sein, um das Land zu bedecken, du und alle deine Haufen und viele Völker mit dir. Sturm, die Wolke, die angreifenden Armeen und dann Feuer. Hesekiel spricht hier, er spricht auch in nachfolgenden Kapiteln sehr häufig von Feuer. Der Ausdruck von Gottes Zorn über die Sünde. Der erste Beleg für Feuer im Alten Testament, 1. Mose 19, 24. Feuer, das vom Himmel fiel und die Städte Sodom und Gomorra verzehrte. Hesekiel 21, 1 bis 4, als eines der zahlreichen Beispiele dafür, in den Weissagungen Hesekiels. Ich lese die Verse 3 und 4. Hesekiel 21, die Verse 3 und 4. Höre das Wort des Herrn, so spricht der Herr Yahweh, siehe, ich will in dir ein Feuer anzünden, welches jeden grünen Baum und jeden dürren Baum in dir verzehren wird. Die lodernde Flamme wird nicht erlöschen, und vom Süden bis zum Norden werden alle Angesichter dadurch versenkt werden, und alles Fleisch soll sehen, dass ich, der Herr, es angezündet habe. Es wird nicht erlöschen. Und dann sieht er einen Glanz. Nun, diese Aussage haben sicher einen ziemlich weiten Bedeutungsumfang, aber Glanz ist ein Wort, das in den Propheten immer wieder vorkommt, dort, wo Gott erscheint zum Heil. Wo Gott erscheint zum Heil. Und ich habe eine Stelle dazu angeführt, Jesaja 60, Vers 3. Jesaja 60, Vers 3. Nationen wandeln zu deinem Licht hin, Könige, zum Glanz deines Aufgangs. Dieses Volk, von dem Hesekiel hier spricht, dass es unrein, sündig ist, unter Gottes Zorn steht, dieses Volk hat eine Zukunft. Und so kommt hier schon dieses Wort Glanz vor, wie ein Unterpfand dafür, dass der Sturm und die Wolke und das Feuer dieses Ergebnis haben wird. Ein Glanz wird aufgehen. Es dient also dem Heil. Es dient der Vollendung dieses Volkes. Und dann sieht er Metall. Im Vers 4. Es strahlte wie der Anblick von glänzendem Metall, im Vers 27 auch. Und ich sah wie den Anblick von glänzendem Metall. Zweimal steht dieses Wort Metall. Nun, wenn wir Metall allein hätten, wenn das das Einzige wäre, von dem jetzt Hesekiel gesprochen hätte, dann hätten wir den Eindruck bekommen, Gottes Regiment sei etwas eben wie Metall, etwas Mechanisches, etwas Starres wie kalter Stahl. Man könnte also denken, Gott sei so etwas wie eine gigantische Maschine, deren Räder einfach laufen. Und die Vorsehung Gottes sei nichts anderes als ein öder Determinismus. Der Glaube an ein Prinzip. Es gibt Philosophen, die daran geglaubt haben. Die Griechen, die glaubten an die Herrschaft einer irrenden Notwendigkeit und sie nannten sie die Ananke. Ungefähr das ist uns wahrscheinlich etwas bekannter, das, was der Moslem unter Kismet versteht. Es ist einfach so und es ist unabänderlich. Aber das ist nur ein einziges Detail seiner Schau. Und gewiss ist es so, dass uns die Bibel sagt, dass Gott der ist, der von Anfang an das Ende sieht. Und das, was Gott sieht, das wirkt er ja auch. Er ist ja nicht der passive Zuschauer der Dinge, die da geschehen. Aber das ist nicht alles, was Gott über sich sagt. Und darum ist es so wichtig, dass wir zu dieser Wahrheit, dass Gott der ist, der von Anfang an alles überblickt, alles lenkt, alles auf das von ihm bestimmte Ziel zuführt, dass wir zu dieser Wahrheit auch alle übrigen Wahrheiten der Bibel beherzigen und uns aneignen. Und jetzt spricht Hesekiel als nächstes und das dominiert seine Beschreibungen des Thrones als nächstes von lebendigen Wesen. Und das zeigt uns, dass Gottes Regierung die Regierung des lebendigen Gottes ist. Es ist nicht ein totes Geschick, ein Verhängnis, sondern ein lebendiger Gott, der über allem waltet. Ich habe gerade heute früh Apostelgeschichte 4 gelesen. Und wir stoßen immer wieder darauf, etwas, das wir uns... Es ist für uns unerklärlich, unbegreiflich, aber wir können es doch irgendwie fassen und im Glauben annehmen. Die Apostel werden verfolgt, werden bedroht und dann trösten sich die Apostel damit, jetzt geschieht genau das, wovon du vor alters her geredet hast und die Nationen toben und haben genau das getan, was du verordnet hast. Und jetzt könnte man denken, also... passiert aber, was passieren muss. Und wir können uns nur passiv ergeben in die Sache. Aber gerade das ist nicht die Schlussfolgerung, die die Apostel ziehen. Sondern was tun sie? Sie beginnen, was zu tun? Zu beten. Das heißt, sie rufen zu diesem lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott greift jetzt ein. Es ist eben ein lebendiger Gott. Und seine Herrschaft, sein Regiment, ist eben durch lebendige Wesen charakterisiert. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich an einfach ein Prinzip glaube oder an einen lebendigen Gott. Ein Prinzip des Determinismus, so etwas Ödes, so etwas Kaltes, oder an den lebendigen Gott, der lebt und der lebendig wirkt, eingreift, handelt, spricht, uns hört, sich uns zuwendet, ein Angesicht hat. Davon redet Hesekiel öfters, von Gottes Angesicht, wie Gott sein Angesicht hinwendet oder abwendet. Ein lebendiger Gott. All diese Stellen, die ich hier angeführt habe, da kommt das Wort lebendige Wesen vor in diesem Kapitel 1. Zum ersten Mal Vers 5, dann wieder Vers 13, die Gestalt der lebendigen Wesen, dann Vers 14, Die lebendigen Wesen liefen hin und her. Vers 15, ich sah die lebendigen Wesen. Und so weiter. Bis zum Vers 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal nennt er sie so. Nun, ein Eindruck, der sich uns hier ergibt, und dieser Eindruck, den sollen wir auch so behalten, ist, Gottes Regiment ist bei allem, was wir erkennen und glauben können, für uns doch unfassbar. Es heißt hier, die lebendigen Wesen, einerseits, sie wandten sich nicht, als sie gingen. Und andererseits, sie liefen hin und her. Vers 14. Wie der Blitz. Und so können wir Gottes Wirken und sein Walten, wir bekommen es nie in den Griff, dass wir es wirklich erklären können und genau festnageln können. Wird uns nie gelingen. Aber es sind lebendige Wesen. Und nachher charakterisiert er die lebendigen Wesen. Er beschreibt sie zwar ziemlich ausführlich, nennt verschiedene Details, aber als Summe des Ganzen hat er sich gesagt, als ich diese lebendigen Wesen sah, muss ich sagen, die sind, ja, die sind wie sind sie? Wie Menschen. Vers 5. Da steht es. Aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von vier lebendigen Wesen. Die sah ihr Aussehen, sie hatten die Gestalt eines Menschen. Und das ist das zweite Tröstliche. Und sie haben Menschenhände, Vers 8. Und das zeigt uns erneut, dass Gottes Regiment, Gottes Walten, so erhaben und so hoch es ist und in manchem so unbegreiflich es ist es uns doch etwas, das uns nicht wie eine Maschine abstößt und fremd ist. Vor vielen Jahren habe ich einen Film gesehen. Dieser Film heißt oder hieß oder was, Odyssee im Weltraum. Ich war damals noch Gymnasiast, da war dieser Film neu. Und in diesem Film spielt ein Supercomputer. Und am Ende, also ich kann mich noch so schwach erinnern, ist ein Dialog so zwischen der Hauptgestalt und diesem Supercomputer. Und das ist so unheimlich. Warum ist das so unheimlich? Weil das eine Maschine ist. Das ist uns unheimlich. Die Macht einer Maschine. Aber hier haben wir einen Allmächtigen, ja, sein Thron, Allmacht, aber lebendige Wesen und sie haben die Gestalt von Menschen. Und was könnte dem Menschen näher sein als Mensch? Was könnte ihm vertrauter sein und ihm mehr als Herz greifen als das? Und das zeigt uns, dass uns Gott, er, der uns unendlich überlegen ist und über uns ist, uns gleichzeitig so nahe ist, näher als irgendjemand und etwas anders. Und das gibt uns Vertrauen. Wir fürchten diesen Gott, aber wir lieben ihn auch. Wir scheuen uns vor ihm, weil er heilig ist, aber wir vertrauen ihm, weil er uns so nahe geworden ist. Ja, das sieht er hier. Und so begreift Hesekiel wohl auch, das Unglück, das über uns gekommen ist, das ist eben nicht so wie eine Maschine, die nicht fühlt und denkt, die einfach alles niederwalzt, sondern es widerfährt uns etwas, ja, es ist nichts Unmenschliches. Das ist uns ein Trost zu wissen. Es widerfährt uns etwas, das ist nicht unmenschlich. Die Apostel reden nämlich davon, wiederholt. Paulus redet davon, Petrus redet davon. Zwei Stellen dazu. 1. Korinther 10, 13. 1. Korinther 10, 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Und dann erörtert er das ein bisschen näher, was das heißt. Menschlich. Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Und 1. Petrus 4, Vers 12. 1. Petrus 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Nein, es ist eben nicht fremd. Es ist nicht unmenschlich. Diese lebendigen Wesen haben Geist. Das steht in den Versen 12, 20 und 21. Eben das ist es, was sie zu lebendigen Wesen macht. Ja, ich gehe einfach durch diese Ausdrücke. Sie haben Geist. Und das macht sie eben zu lebendigen Wesen. Maschinen haben nicht Geist. Und Leben kann ja keiner machen. Niemand kann Leben machen. Leben geht vom Gott des Lebens aus. Er allein kann Leben erschaffen. Und er ist die Quelle des Lebens. Und sein Walten, seine Regierung ist durch ihn, durch sein Leben bestimmt, geprägt. Das ist etwas ganz Wunderbares. Leben. Sie haben ein Menschengesicht, Vers 10, aber jetzt dieser Ausdruck, sie wandten sich nicht, sie gingen gerade aus. Nein, die Flügel, auf die wollte ich noch hinweisen zuerst. Sie haben Flügel. Ich hatte das vorhin ja schon erwähnt. Flügel, das steht in Vers 6 ein erstes Mal schon. Ein jedes von ihnen hatte vier Flügel. Dann Vers 8, Menschenhände waren unter ihren Flügeln. Vers 11, ihre Angesichter und ihre Flügel waren oben getrennt. Vers 23, und unter der Ausdehnung waren ihre Flügel gerade gerichtet. Flügel. Flügel stehen für schnelle Bewegung und stehen dafür, dass kein Hindernis einen aufhalten kann. Und so kann nichts und niemand Gott aufhalten in seinen Absichten. Ich habe hier zwei Stellen dazu, zur Bedeutung der Flügel, Psalm 55, Vers 6. Ich sprach, oh, dass ich Flügel hätte wie die Taube, ich wollte hinfliegen und ruhen. Das sind lauter Hindernisse, ich bin umstellt. Hätte ich Flügel, könnte ich mich darüber hinwegsetzen. So kann nichts und niemand Gott aufhalten. Und dann Offenbarung 12, Vers 14, da sehen wir, wie Flügel Hindernisse überwinden. Offenbarung 12, Vers 14. Und es wurden dem Weib die zwei Flügel des großen Adlers gegeben. Sie soll nämlich umgebracht werden, diese Frau. Sie ist umstellt. Aber es wurden ihr die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, auf das sie in die Wüste fliege an ihre Stätte, wo selbst sie ernährt wird, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Fern vom Angesicht der Schlange. Flügel also bedeuten, kein Hindernis kann sie aufhalten. Kein Hindernis kann Gott in seinem Walten aufhalten. Und dann, sie wandten sich nicht, sie gingen geradeaus. Dreimal sagt das der Prophet. Im Vers 9 sagt er es. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Sie gingen stracks vor sich hin oder sie gingen geradeaus. Vers 12 noch einmal. Sie gingen an jedes stracks vor sich hin, wohin der Geist gehen wollte, gingen sie. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und Vers 17. Wenn sie gingen, so gingen sie nach ihren vier Seiten hin. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Gott weiß, was er tut. Auch wenn er scheinbar von seinem Vorsatz abgekommen ist. Aber Gott verfolgt immer seinen Vorsatz. Gott bewegt sich, er bewegt diese Welt und er bewegt sein Volk in seinem Walten auf das Ziel zu, das er ihm gesetzt hat. Und darum muss Gott nie zurückkehren. Er muss auch nie etwas zurücknehmen, das er getan hat. Nie etwas zurücknehmen, das er verfügt hat. Er muss sich nie bei uns entschuldigen und sagen, du, das war ein Irrtum, ich habe dir zu viel zugemutet. Oder das war nicht recht, dass ich das über dich kommen ließ. Nie wird Gott das tun müssen, weil es nie verkehrt war. Sein Walten ist immer gut und sein Walten führt immer. So sehr uns das Gegenteil der Fall zu sein scheint, sein Walten führt immer in die Richtung des von ihm gesetzten Zieles. Nun, Hesekiel, er hatte den Eindruck, ja, jetzt geht ja alles rückwärts mit dem Volk Gottes. Und er bekommt geoffenbart, ja, dass Jerusalem zerstört werden soll und der Tempel soll zerstört werden. Und all dieses Unglück, das ist doch rückwärts. Das ist ja die falsche Richtung. Nein, es ist nicht rückwärts. Sie gehen geradeaus und sie wandten sich nicht. Gott muss nie zurückbuchstabieren. Wir müssen das ja immer wieder tun. Weil wir falsche Entscheidungen treffen, falsche Schritte gehen. Aber Gott muss das nie. Hesekiel 14, Verse 22 und 23. Hesekiel 14, Verse 22 und 23. Doch sie Entronnene sollen darin übrig bleiben, die herausgeführt werden, Söhne und Töchter. Siehe, sie werden zu euch hinausziehen, und ihr werdet ihren Weg und ihre Handlungen sehen. Und ihr werdet euch trösten über das Unglück, welches ich über Jerusalem gebracht, alles, was ich über dasselbe gebracht habe. Und sie werden euch trösten, wenn ihr ihren Weg und ihre Handlungen sehen werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich nicht ohne Ursache alles getan habe, was ich an ihm getan, spricht der Herr Jahwe. Dann werden sie es verstehen, erkennen. Es war nicht ohne Ursache. Es schien nur sinnlos. Einigen vielleicht sogar überhart, überschwer, sogar ungerecht. Ja, das Volk sagt einige Male, die Wege des Herrn sind nicht recht. Doch er weiß, was er tut. Und all dieses Unglück geschah zum Guten, zum Heil, zum Segen. Kapitel 22, 33 und 34. Hesekiel 20, 33 und 34. So wahr ich lebe, spricht der Herr, wenn ich nicht mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm über euch regieren werde. Und ich werde euch herausführen aus den Völkern und euch aus den Ländern sammeln, in welche ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm. Ja, und das zeigt uns, dass bei all diesem Unglück, das über Jerusalem kam, dass es diesem Ziel diente, dass Israel gesammelt, wiederhergestellt und zu seiner Vollendung gebracht werden soll. Ja, sie wandten sich nicht, als sie gingen. Sie gingen geradeaus. Und jetzt bleibt uns gerade noch Zeit, um einen Blick auf die Räder zu werfen. Vers 15 bis die Verse 15 bis 21. Und ich sah die lebendigen Wesen und siehe, da war ein Rad auf der Erde neben den lebendigen Wesen nach ihren vier Vorderseiten. Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit war wie der Anblick eines Chrysolids, und die vier hatten einerlei Gestalt. Und ihr Aussehen und ihre Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre. Wenn sie gingen, so gingen sie nach ihren vier Seiten hin, sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und ihre Felgen, sie waren hoch und furchtbar. Und ihre Felgen waren voll Augen ringsum bei den Vieren. Nur so weit. Also da ist ein Rad neben jedem lebendigen Wesen. Also da sind Räder. Und darum sprechen wir vom Thronwagen Gottes. Das Erste, was wir daraus lernen, ist, Gott ist nicht statisch. Wir denken zwar immer wieder, Gott wirkt nicht, Gott handelt nicht, es geschieht nichts, doch Gott ist beständig am Wirken. Er bewegt sich beständig mit uns, mit seinem Volk, mit der Welt auf das Ziel zu. Der Prophet Habakuk hatte Probleme. Genau dieser Art. Er konnte nicht begreifen, warum schaust du zu, warum tust du nichts, warum bist du untätig, während die Gottlosigkeit überhand nimmt. Und dann antwortet ihm Gott und sagt, siehe, ich wirke ein Werk. Er ist die ganze Zeit am Wirken. Habakuk hat es noch nicht gesehen. Dann sah er es. Ja, er ist beständig am Wirken. Er ist nie passiv, nie untätig, er steht nie still. Er ist nicht statisch. Und schließlich, ich kann jetzt nur noch die Frage stellen, die Zeit reicht jetzt nicht mehr darauf einzugehen, wir müssen am Abend dann Fortsetzung machen, diese Räder haben Augen. Was soll das wohl bedeuten? Die Räder haben Augen. Nur ein Tipp, wenn ihr euch Gedanken darüber macht, versucht euch nicht das sinnlich auszumalen und irgendwie das vor Augen zu haben, das gibt eine ganz groteske Sache. Das sieht dann mehr aus wie Science Fiction, sondern fragt euch einfach nach der Bedeutung von Augen. Was könnte das wohl bedeuten?